Ist schon wieder Montag, werden sich viele fragen. Ja, es ist schon wieder Montag und es ist Zeit für einen Espresso-Plausch mit Sergej Lochthofen, der für uns die Ereignisse der vergangenen Woche, aber auch die zukünftigen Ereignisse dieser Woche einordnet. Und ich sage erstmal Hallo, Herr Lochthofen.
Ich grüße Sie und mit Freude stelle ich zur Kenntnis, dass Sie alle Tasten gefunden haben, dass das neue Studio läuft, ja, also größere Pannen sind nicht berichtet worden.
Es
ja.
läuft immer besser, es läuft ziemlich gut und es ist aber auch normal, dass in einem neuen Studio hin und wieder es ruckelt, aber wir hören Sie sehr gut und können mit Ihnen ganz entspannt die Dinge besprechen. Herr Lochthofen, erstmal willkommen zurück aus Köln. Sie waren beim Presseclub zu Gast.
Ja, ich war gestern in Köln, war ein ordentlicher Ritt, also frühmorgens auf der Autobahn. Diese Querverbindungen sind ja nicht sehr stabil, also auf dem Zug kann man sich da schlecht verlassen. Insofern fahre ich fast wie so nach der Wendezeit. Damals war die Autobahn im Bau 5 Stunden, jetzt sind es 3 Stunden hin und zurück. Dazwischen noch die Sendung, also es ist schon ein ordentlicher Tag gewesen.
Gibt es da eigentlich immer so ein bisschen Nachgespräche, dass Sie dann mit den anderen Kollegen und Kolleginnen noch beim Kaffee zusammensitzen, noch ein bisschen ins Plaudern geraten oder müssen Sie dann mal gleich ins Auto und wieder zurück?
Das Nachgespräch ist noch was sehr Angenehmes, das Vorgespräch neuerdings. Also ich kenne die Sendung ja noch aus, jetzt müssen wir mal salopp sagen, DDR-Zeiten, abgesehen davon, dass man natürlich auch als politisch interessierter junger Mann auch im Frühschoppen gesehen hat, war ja früher und ist heute noch in vielen Familien Ritual, dass man 12 Uhr mittags der Vater, die Mutter oder wer auch immer sich das Ganze anhört, zu einem Klößen sozusagen serviert. Aber früher war das so, es gab einen verantwortlichen Redakteur, das war der Michael Hirtz, der hat das, der später dann Chef des Phoenix-Programms geworden, dieses Nachrichtensenders der ARD und des ZDF. Und der hatte ein Notizbuch, waren ein paar Telefonnummern drin, hatte eine Mitarbeiterin, die Frau Kleinschmidt war, glaube ich, oder Kleinschmidt hieß sie, die rief einen Donnerstagnachmittag an und hat gesagt, Herr Lochthofen, haben Sie Zeit? Habe ich gesagt, ja. Meistens hat sie nicht mal das Thema genannt, sondern gesagt, ja, Sie wissen ja sowieso, worum es geht. Punkt erledigt. Das war die Vorbereitung in den 90er Jahren. Ich bin, wie gesagt, das erste Mal im Mai 90 gefahren. Da stand ja noch die DDR, aber es war natürlich schon die freie Wahl gewesen.
Das ist eigentlich interessant, dass Sie so früh schon gefahren sind. Fritz Pleitgen hat Sie wahrscheinlich damals an Bord geholt, nehme ich an. Also jetzt kommen wir so ein bisschen ins Verplaudern.
Fritz Pleitgen, ganz zufällig, wir sind mal mit dem Flugzeug zusammen in Richtung Moskau geflogen. Ich nach Sibirien, hatte da eine Reportagereise gehabt und für das Volk geschrieben, also für die Zeitung, die früher hier war. Und wir hatten so geschwatzt und hatten dann in Sheremetyevo, da war von 10 Schaltern nur einer geöffnet und ein Riesenstau und da haben wir da lange gequatscht und da hatte man eine Erinnerung daran. Nein, Fritz Pleitgen war da noch lange nicht der Intendant des WDR und hatte also sozusagen keinen Zugriff auf den
Das war Friedrich Nowotny, hat sie wahrscheinlich eingeladen, so hieß damals der Intendant.
Später haben wir ja auch hinterher noch ein Schnäpschen getrunken, manchmal abends und so weiter. Das hat sich dann später entwickelt, aber Mitte der 90er Jahre noch nicht.
Aber warum konntest du dagegen?
Das war eine ganz unschuldige, technisch gesehen, ganz entspannte Zeit. Heute, wenn heute ein Anruf kommt, jetzt in der Regel Donnerstag, aber auch Mittwoch, dann wirst du erstmal von einem Redakteur gefragt, was du von diesem und diesem Thema hältst, das man vorhat, eventuell zu besprechen. Dann hast du einen bestimmten nächsten Tag eine Stunde Vorgespräch, wo du ein paar Thesen loswirst, wo du sagst, was du dir eventuell dir vorstellst unter diesem Thema. Das wird dann in einer Redaktionskonferenz zusammengetragen und dann kriegst du irgendwann eine Bestätigung, oder mir ist auch schon passiert bei Hart oder Fair, dass sie dann gesagt haben, ja, jetzt haben wir 2 ähnliche, da nehmen wir, ich sage ich mal ganz bisschen salopp und provokant, da nehmen wir die Dame und nicht den älteren weißen Mann. Das ist alles heutzutage sozusagen auch ein Kriterium und auch ein Argument. Und dann sitzt du in der Sendung oder nicht, fährst hin oder nicht. Manche kommen da früher und übernachten in Köln. Da habe ich immer etwas dagegen, weil so 2 Tage dann draufgehen, das ist doch ganz schön viel Zeit an so einer Stelle. Also insofern, es ist deutlich komplizierter geworden alles, die ganzen Sendungen, Maischberger und die anderen, die arbeiten alle damit, dass man vorher schon lange nacherzählt. Und ob das in der Sendung vorkommt, was man vorher da gesagt hat, das ist eine ganz andere Geschichte. Das entwickelt sich ja meistens auch spontan.
Aber man hat sich erstmal abgesichert und interessant ist ja auch, man kann die Sendung jetzt übrigens die gestrige auch nochmal in Ruhe nachhören oder nachsehen in der ARD Mediathek. Kann man also den Presseclub dann mit Ihnen auch nochmal schauen. Und ich frage mich, Herr Lochthofen, jetzt reden ja alle über das Gleiche. Wir reden ja auch schon wieder über die erste Woche von Donald Trump. Das war ja gestern auch das Thema. Und
Ich würde mal einfach einhaken, bevor wir zu Trump kommen. Wir kommen ja nicht drum herum. Das ist schon für uns bedeutend. Das ist schon für die Welt bedeutend. Das Chaos, das er stiftet und zum Teil auch der Druck, den er erzeugt. das wird uns natürlich schon das nächste Jahr und das übernächste und 4 Jahre begleiten. Ich kann mich an die erste Phase erinnern, wenn du von morgens um 6 Uhr morgens aufwachst, der Deutschlandfunk schon, dann denkst du, oh Gott, was hat denn der schon wieder losgelassen? Also es ist schon belastend und es ist natürlich aber auch wichtig, das nützt ja alles nicht. Der Mann ist mächtig und alle seine Verwirrung sozusagen, die schlägt sich ja bei uns nieder. Aber ich würde trotzdem mit Auschwitz anfangen, weil 80 Jahre, es sind die letzten, ja, sind die letzten Zeugen, die dann noch kommen. Das betrifft uns ja auch hier unmittelbar. Mit Buchenwald haben wir das politische Lager in unserem Sendungsgebiet. Ist immer ein Thema. Ich kann mich auch an die Diskussion 90er Jahre, wo man sich fragte, naja, vieles zerbröselt ja einfach. Geschichte muss ja auch haptisch anfassbar sein. Das heißt, wenn du da hochkommst, in Buchenwald auf den Ellersberg, dann musst du auch, um zu verstehen, was das überhaupt war, sag ich mal, auch etwas anfassen können, etwas sehen können. Und das wird natürlich sehr schwer. Es muss authentisch sein, es darf nicht Kulisse werden. Wenn Stacheldraht verrostet, spannt man neue Stacheldraht. Gibt es so Stacheldraht in ähnlicher Form überhaupt noch? Und wie sieht das aus, wenn du dann sozusagen nach Buchenwald oder nach Auschwitz kommst und Stacheldraht glänzt neu in der Sonne? Das geht nicht. Das heißt also, es wird immer schwerer, etwas verständlich zu machen. Trotzdem glaube ich, gerade auch in Deutschland gibt es viele Menschen, die sich dafür sehr einsetzen, damit einfach dieses Wissen nicht verloren geht. Das ist 80 Jahre her, die letzten Zeugen. Also ich vermute mal, zum 90. Jahrestag der Befreiung durch die Sowjetarmee wird in Auschwitz bestimmt kein Zeuge sein mehr, der direkt in dem Lager interniert gewesen ist. Wird bei uns in Buchenwald genauso geschehen. Und da müssen wir uns natürlich nicht wundern, wenn wir am Ende sozusagen eine verblassende Erinnerung haben. Jetzt gab es eine Studie, die gesagt hat, dass viele junge Menschen das Wort Holocaust oder Shoah gar nicht kennen, dass sie auch nicht genau wissen, wie viele Menschen umgekommen sind. Dazu kursieren ja bei TikTok sicherlich nicht die großen Dokumentationen. Ich würde an der Stelle nicht dramatisieren. Es ist so, dass Ereignisse, die 80, 100, 150 Jahre zurückliegen, zwar immer noch unseren Alltag prägen und bestimmte Dinge bestimmen. Wir haben ja immer noch Nachwirkungen des 30-jährigen Krieges, der so verheerend war in unserer Gegend. Das ist ja schon hunderte Jahre her. Aber es wird einfach verblassen. Und in Deutschland finde ich auch bemerkenswert, ich meine, den Menschen vorzuwerfen, dass sie den Begriff Holocaust oder Shoah gar nicht kennen, finde ich, sozusagen, hat für mich einen Beigeschmack. Deutschland rühmt sich, wir sind hier in Thüringen, ja, wir sind hier fast in Weimar, sitzen wir bei diesem Gespräch, Goethe, Schiller. Man rühmt sich dessen, dass man eine bedeutende, wichtige Sprache hat, mit der man sehr präzise etwas ausdrücken kann. Seltsamerweise für den Massenmord der Deutschen an den Juden hat man keinen eigenen Begriff gefunden, ja?
Herr Lochthof,
also man nimmt entweder Englisch oder Hebräisch, ja. Man drückt sich davor, dass Massenmord begangen durch die Deutschen ist ein bisschen kompliziert, aber das ist so.
Herr Lochthof, ich muss mal ganz kurz dazwischen gehen. Ja, darf ich mal ganz kurz dazwischen gehen, Herr Lochthof, nur ein bisschen zu sammeln, weil Sie gerade auch eine Rede halten und das ist ja ein wichtiges Thema. Nur
um ich schaue in die Decke und denke darüber nach.
Ja, Sie denken darüber nach. Nee, ich finde es ja, ich kann das alles so unterschreiben. Ich fasse nochmal ein bisschen zusammen, um es ein bisschen einzuordnen. Also, um es nochmal zu sagen, es ist ziemlich genau 80 Jahre her. Das war am 27. Januar 1945, als die sowjetische Rote Armee gegen 15 Uhr das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau befreite. Es wird heute da auch eine zentrale Gedenkfeier geben. Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, und Olaf Scholz, der Bundeskanzler, werden erwartet. Und Sie haben jetzt ganz viele Dinge angesprochen, über die man einen eigenen Blog, eine eigene Sendung natürlich machen kann. Begrifflichkeiten zum Beispiel. Aber eben auch die entscheidende Frage, was Sie auch gesagt haben, was wir eben aus der Geschichte lernen für die Gegenwart. Und wenn wir da ins Heute schauen, es geht ja zum Beispiel auch um Ausgrenzung einer Menschengruppe, von Menschengruppen. Damals waren es die Juden, heute sind es andere Menschen. Und ich weiß nicht, wie Sie das beobachten, wie bedenklich Sie jetzt auch die aktuellen politischen Entwicklungen sehen. Sind wir am Anfang wieder von einer Entwicklung, die wir noch nicht absehen können? Es muss ja nicht im Dritten Reich wieder enden, aber es ist ja schon bedenklich, wenn die Diskussion, die wir jetzt ja auch rund um Friedrich Merz sehen, Stichwort, dass man eben konsequenter abschieben müsste und, sehen Sie da Verbindungen manchmal auch fürs Heute aus der Geschichte?
Ja, selbstverständlich. 1:1 haben wir das. Also der gute alte Marx hat gesagt, dass sich Geschichte nicht wiederholt, höchstens als Farce. Natürlich haben wir in Alice Weidel und ihren Erzählungen ja doch eine Form von Farce. Man kann ja nur zum Teil ja nur schlächeln, wenn sie ihre Geschichtskenntnisse ausbreitet, bezogen auf NSDAP und Stalin und Kommunismus und so weiter. Es ist schon bemerkenswert, was da eigentlich in dem Kopf sich zusammenbraut. Man möchte es ja gar nicht ernst nehmen, wenn das nicht so ernst wäre, wenn es bei Wahlen nicht dann durchschlagen würde. Und da haben wir, es spielt ja direkt wirklich das Thema ganz genau bei uns hier hinein. Es gibt ja ein Tauziehen um einen Posten im Landtag, dem Vize-Landtagspräsidenten. Die Rechtsradikalen stellten erst eine Dame auf, die selbst mit dem Gesetz in Konflikt war und mit dem Landtag. Das heißt also doch eine ziemliche Provokation. Nur als zweites stellen sie einen Kandidaten auf, der zum Teil relativiert und leugnet das, was vor 80 Jahren in Deutschland passierte und die Ermordung von fast 7 Millionen Juden. Das ist schon bemerkenswert, mit welcher sozusagen Schuspe und mit welcher Leichtigkeit hier also Politik gemacht wird und in den unseren Alltag hinein Leute gepresst werden, die dann diese Position vertreten. Das heißt, das ist nicht irgendwo am anderen Ende diese Gedenkveranstaltung, wo der Bundespräsident ist, wo der König Charles da ist und so weiter. Ja, das ist wichtig für die Menschen natürlich auch, aber die haben natürlich keine nachhaltige Wirkung, wenn da nicht irgendeine klar passiert. Ja, das ist richtig und das sind die Rituale, die auch die Gesellschaft hat. Aber das ist dann bei uns hier, direkt bei uns vor der Tür, hier im Alltag so hineinspielt, das finde ich schon bemerkenswert.
Und das ist ja interessant, in der heutigen Ausgabe von Espresso Plausch, dass ich das Gefühl habe, als wir die Themen zusammengestellt haben, Sie haben da vorgeschlagen und dass man so merkt, dass eben doch alles zusammenhängt, nämlich genau die Vergangenheit und die Gegenwart. Ich habe Friedrich Merz schon angesprochen, der jetzt nun 2 Entschließungsanträge einreichen möchte, um da konsequenter vorzugehen, wobei man sagen muss, Entschließungsanträge sind nicht in Gesetzesform so einfach zu bringen. Es wird vor den Wahlen da nichts mehr passieren. Es ist eigentlich eine Themensetzung, um es mal so zu sagen. Und dann tauchen nämlich so grundsätzliche Fragen auf, die Sie ja auch jetzt eben schon angerissen haben. Wie hältst du es eben damit mit der Demokratie? Was für eine Haltung habe ich, stehe ich auch? Also man kann das zum Beispiel ganz konkret fragen, bröckelt die Brandmauer? Also steht die CDU dazu, nicht mit der AfD gemeinsame Sache zu machen? Das klingt bei Friedrich Merz jetzt ja irgendwie schon zum Beispiel anders. Oder wie haben Sie das gesehen?
Ja, es hängt sogar, sage ich mal, auch Trump noch mit damit zusammen.
Es hängt auch noch Trump damit zusammen,
das
stimmt.
Gefühl, dass der Herr Merz sozusagen mal geschaut hat, was da der Trump macht und versucht hier sozusagen den Trump für Arme zu geben. Ja, das ist schon interessant, diese Entwicklung ist für mich nicht überraschend. Ich glaube, der Erfolg von Trump wird die Politik auch in Europa stark verändern. Die Kräfte, die sozusagen auf Krawall setzen, auf Populismus setzen, was nicht immer nur falsch sein muss, man kann auch mit Blick auf die Menschen auch vernünftige Dinge machen und entscheiden, aber das hat sich ganz schön verändert. Und bei Merz ist die Frage, ist das jetzt der Schuss, es bewegte sich nichts mehr, bewegte sich eher nach hinten, wenn es um die Umfragen ging. Ist es der Versuch, noch einmal sozusagen etwas zu reißen? Da ist ein Risiko dabei. Angela Merkel hat viele CDU-Wähler in den Städten vor allem gewonnen, die ein urbanes Publikum sind, die eher in der Mitte oder sogar links etwas der Mitte stehen. Es gab ja immer die Diskussion, dass Leute, die normalerweise sogar die Linke hier wählten, sagten, ja, aber die Merkel müssen wir schon unterstützen. Das heißt, ob er diese verliert und am rechten Lager etwas gewinnt, ich sehe es noch nicht, aber er versucht es an dieser Stelle. Ich glaube, nach der Wahl werden da die Karten neu gemischt. Das ist wirklich eine Radikalisierung vor der Wahl, um einfach durchzudringen mit seinem Thema, um das die nächsten Wochen zu bestimmen, auch das, worüber gesprochen wird. Damit bleibt man bei den Menschen auch haften im Gedächtnis. Und natürlich möchte er an dieser Stelle auch zu mehr Regulierung kommen. Das wollen ja fast alle in irgendeiner Form. Deutschland ist auch schon auf diesem Weg. Wir haben dieses Jahr 100.000 weniger, also ein Drittel weniger Anträge. Das heißt, das Abblocken an der Grenze hat schon bewirkt, diese Entwicklung. Das wird höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr in jedem Fall, egal wie die Konstellation im Bundestag dann ist, weitergehen. Und ich gehe fest davon aus, dass Herr Merz natürlich nach dem 23. Februar dann mit der SPD höchstwahrscheinlich koalieren muss. Und da werden die Dinge nochmal neu gemischt. Also wir sollten nicht ganz so emotional auf das Ganze reagieren. Es ist Wahlkampf.
Aber ich frage mich, ob wir überhaupt manchmal reagieren sollten, selbstkritisch gefragt, weil Herr Merz, wir hören es ja gerade raus, ist da Themensetzer jetzt gerade, versucht Themen zu setzen, diesen Diskurs, um es mal so ein bisschen noch intelligenter auszudrücken, zu bestimmen. Und ich frage mich manchmal auch aus unserer Sicht, auch aus Sicht von Radio Frei, inwieweit man eine richtige Gewichtung beim Thema Migration findet. Also ob nicht andere Themen, auch im Wahlkampf, aber auch medial, über die berichtet werden sollte, zum Beispiel über die Pflege des Gesundheitswesens, ob das nicht eine größere Rolle spielen sollte, ob wir nicht auch schon über das Stöckchen überspringen und zu sehr das Thema Migration aufmachen. Sind wir eben auf dem Leim gegangen?
Es ist nicht mal die Pflege, die ich als nächstes nennen würde. Ich verstehe Sie ja, Sie sind
Reform, aber alles,
in der Pflege beschäftigt. Sie sind ja, Sie machen ja diese Sendung hier im Ehrenamt, das heißt, Sie machen das als Hobby. Ich mache das ja genauso mit ihm im Gespräch. Das heißt, ja,
Sie machen es auch als Hobby.
Pflege wird immer wichtiger, das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, von den 10 wichtigsten Themen, die in Deutschland eigentlich für die Zukunft und für die nächste Generation wichtig sind, heißen die ersten 5 Klima, 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 Klima.
Ja, Klima, aber noch näher ist dran.
Migration ist eine Folge auch zum Teil des Klimas, denn wenn die Lebensbedingungen in Afrika, in Teilen Asiens immer schlechter werden, kommen immer mehr Menschen her. Das ist vollkommen klar. Da nützt es uns auch nichts an der Grenze. Die ist 3000 Kilometer, die deutsche Grenze. Das heißt, die werden das gar nicht alles bewachen können. Natürlich werden die über die grüne Grenze kommen. Aber es ist eine typisch deutsche Diskussion, dass man erstmal die Erbsen zählt und hinterher schaut, ob man überhaupt was auf dem Acker stehen hat. Mhm. Da müssen wir mal einfach aufpassen, es kann auch nicht unbegrenzt so weitergehen, wie es jetzt im Augenblick ist, denn wir wissen ja auch, ein Großteil der, die da kommen, kommen aus sehr unterschiedlichen Gründen, aber nicht aus der Situation heraus, dass sie Asyl bekommen müssen. Also insofern sage ich mal, ist das viel Spielraum für Politik und ich habe das Gefühl, da wird in der nächsten Zeit doch einiges geschehen müssen, damit wir auch im Einklang sind halbwegs mit dem Teil der Bevölkerung, der in der Mitte ist. Ja, da sagen wir, dass man hilft, aber nicht bedrängt werden möchte in jeder Hinsicht. Ja, also sich sowas gestaltet, sehen wir zum Teil auf dem Anger.
Also man muss, jetzt haben Sie mir schon wieder das nächste Stöckchen hingeschmissen. Ich springe jetzt bewusst nicht drüber. Ich fasse jetzt eher nochmal das bisher Gesagte zusammen. Wir haben kurz Donald Trump angerissen.
Ich trinke mal einen Schluck grünen Tee.
Sie trinken grünen Tee und lauschen mir derweil gespannt. Also wir haben über Donald Trump gesprochen.
Ich frage mich, wie Sie reagieren.
Ja, ich habe leider keinen grünen Tee hier stehen. Ich habe nur einen Espresso hier stehen. Friedrich Merz, haben wir gesagt, dreht eben am Großen Rat, am Wahlkampfrat und versucht Themen zu setzen. Und einmal mehr reden wir jetzt auch über den Versuch, die AfD zu verbieten. Voraussichtlich, man muss hier immer vorsichtig formulieren, wird es diese Woche Thema im Bundestag sein, und zwar ein Antrag, den gibt es ja von 124 Antragstellerinnen und Antragstellern, über die Prüfung eines AfD-Verbots. Und die entscheidende Frage, die wir immer an der Stelle stellen können, ist, wie stehen die Chancen? Also zur Erinnerung, 124 Abgeordnete, 733 Abgeordnete haben wir insgesamt im Bundestag. Das ist jetzt nun keine Mehrheit, ziemlich eindeutig. Also die Frage ist, was passiert mit diesem Antrag? Wird da auch nicht nur drüber diskutiert und das war's dann bestenfalls?
Naja, die versuchen das schon vor der Wahl eines neuen Bundestages. Der wird ja dazu führen, dass eine ganze Reihe von denen, die jetzt die Antrag stellen, gar nicht mehr im Bundestag sitzen, aus verschiedensten Gründen. Ich finde es richtig, dass man Schritt für Schritt in diese Richtung geht. Druck erzeugt auch. Es gibt ja mehrere Instanzen, die in der Lage sind, diesen Antrag zu stellen. Die Bundesregierung, die Bundesländer. Ich glaube auch, dass immer wieder der Verweis auf die NPD zieht hier nicht, weil inzwischen versucht man ja das genau das Gegenteil zu sagen. Damals die Richter haben ja im Kern eigentlich entschieden, dass die viel zu unwichtig ist, die Partei, dass man sie verbieten müsste. Im Fall der Rechtsextremen heute ist genau das Gegenteil. Und da kommt sofort das Argument auch im bürgerlichen Kontext. Die Menschen sind ja dann immer noch da, die das glauben. Ja, die Menschen sind auch zu manipulieren. Das heißt, also wenn eine Partei ist und ist extrem formuliert und auch Einfluss hat, das kann sie natürlich auch weitertreiben. Wir haben es in der Geschichte gesehen. Also insofern, ich bin hier konsequent eigentlich seit Jahren und sage, ich stimme dem zu, dass man das probiert. Der Prozess selbst dauert ja sowieso Jahre. Das sage ich mal, das ist für diese Wahl überhaupt nicht entscheidend. Für die nächste ist wahrscheinlich auch noch nicht einmal. Aber man muss ihn auf den Weg bringen, weil wenn man irgendwann mal kurz so vor der Situation steht wie in Österreich, sieht man ja, was passiert. Also ist auch eine, ich vermute nicht Frau Weidel, aber ein AfD-Kandidat wie Höcke oder sowas, kann ich mir schon vorstellen, dass der irgendwann mal auch sich Kanzlerkandidat nennen kann. Bei Frau Weidel finde ich ja noch so schön. Ein zentrales Thema ja der Rechtsextremen in diesem Land ist ja der Begriff Woke, auch in Amerika, ja. Also wer woke ist, ist ganz schlecht. Das sind die Linken, das sind die Leute, die sozusagen lasch sind, das sind die, die nicht in die Zukunft gehören, ja. Also woker als Frau Weidel bei uns hier kann man ja gar nicht sein. Das heißt, das ist die wokeste Politikerin von allen, die ich kenne. Sie ist lesbisch, sie lebt mit einer Frau zusammen, die ist aus Sri Lanka. Sie haben beide Kinder, eine große Diskussion immer, ob schwule Paare überhaupt Kinder haben sollten und was auch immer. Bei den Rechten, da meine ich jetzt, ist das eine große Diskussion. Sie lebt in der Schweiz, das ist ihr Lebensmittelpunkt. Sie isst gerne zu Abend mit deutschen steuerpflichtigen Milliardären. Diese Frau ist sozusagen die Hoffnungsträger vieler Sachsen, vieler Ostthüringer, vieler Thüringer, die da am 23. frühmorgens ihre Jogginghose drüber streifen und dann zur Wahlurne schleichen. Und die meinen, dass diese Frau Wag ihre Frau Weidel ihre Interessen vertritt. Ich finde es ja wirklich, manchmal ist Politik auch absurd.
Das kann man immer nur, wenn man so beobachtet, dann registrieren. Und trotzdem stellen wir ja fest, unabhängig davon, welcher Kandidat, welche Kandidatin für die AfD antritt, in welcher Funktion. Das haben wir ja in verschiedenen Konstellationen gemerkt. Stichwort auch vergangenes Jahr bei der Europawahl. Maximilian Krah, da wurde kurz vorher noch ein Riesenskandal aufgedeckt. Das hat überhaupt keine Auswirkungen auf den Wahlausgang gehabt. Das sind ja die Feststellungen, die wir da immer wieder machen. Herr Lochthofen, gegen Ende des Gesprächs kommen wir jetzt mal zu der ganz kleinen, zu der Lokalpolitik. Vergangene Woche
hat selbst... Wir wollen nach Erfurt, ja.
Wir wollen nach Erfurt jetzt gedanklich. Ich nehme Sie mit, während Sie Ihren grünen Tee trinken. Wir befinden uns im Rathaus, im Stadtrat. Es wurden 3 neue Dezernenten gewählt. Unter anderem haben wir jetzt einen neuen Dezernenten für Kultur und Stadtentwicklung. Das hat ja vorher Tobias Knoblich gemacht. Der wäre wahrscheinlich nicht wiedergewählt worden, hat sich dann auf einen anderen Posten gekümmert in der Landesregierung. Jetzt ist Lars Bredemeier neuer Kulturdezernent. Und der kommt aus Elmshorn und ist da. Man muss da nicht lange recherchieren. Man braucht nur in die Suchmaschine ein paar Begriffe eingeben, offenkundig geschasst worden als Baustadtrat oder zumindest war man da nicht so glücklich, lese ich da zwischen den Zeilen. Nun ist er hier immerhin Dezernent für Kultur und Stadtentwicklung. Was sagt uns so eine Personalie? Also haben wir, also wie gesagt, wir wollen ihn auch einladen und fragen und so weiter und man sollte nicht vorverurteilen, aber auf den ersten Blick liest sich so, wir brauchen da Importe, was auch okay ist, aber gerade bei so einem wichtigen Posten, weiß nicht, wie Sie das beobachten. Es fällt auf jeden Fall beim Lesen auf.
Sie haben ja vollkommen alles zusammengekehrt, richtig. Trotzdem müssen wir offen an die Sache rangehen. Das heißt, ob der Mensch aus einer Intrige heraus gescheitert ist oder anders, das wissen wir nicht. Ich habe ja immer einen positiven Angang an diese Dinge. Herr Knoblich hat ja auch, bevor er in Erfurt den Posten angetreten ist, eine Pirouette gedreht. Er hat ja sich in Bayreuth beworben.
Der war auch schon angenommen worden.
Und er ist dort auch bestätigt worden. Und die haben schon auf ihn gewartet und ist dann umgeschwenkt und hat den in die lange Nase gedreht. Dass die jetzt nicht so schnell wieder aus Thüringen einen Kulturmann sich holen, kann ich mir richtig vorstellen. Und dort die Diskussion ist mindestens so gut, wenn wir die Diskussion hier über enges Form. Also das heißt, ich gehe da erstmal offen heran. Der Mann ist nicht kein ausgewiesener Kulturpolitiker. Das kann schlecht sein, weil dann Kultur plötzlich nebenbei irgendwie läuft. Und für Erfurt, ich muss bei allem Respekt vor unserem Fußball sagen, wir werden nicht durch erstklassigen Fußball höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren in der ersten Bundesliga glänzen, sondern wir haben Kultur und Kultur ist für uns wichtig mit allen drumherum. Weimar, die großen Klassiker, der Bach und das Ganze. Da ist einfach Kultur ein zentraler Punkt. Und da wäre es gut, wenn da eine ausgewiesene Fachkraft dahin kann. Es kann aber auch sein, dass ein guter Manager kommt, der sozusagen sich im Thema nicht auskennt, aber zumindest in der Lage, sich gut sozusagen strukturell damit zu beschäftigen. Da würde ich erstmal im Prinzip einen kleinen Moment sozusagen innehalten, erstmal schauen und würde den Mann nicht gleich den Stab über ihm brechen. Nur weil er dort, wo er vorher war, ähnlich so wie Herr Knoblich in Bayreuth, doch vielleicht nicht die beste Figur gemacht hat.
Wir werden ihn deswegen auch einladen und wie gesagt zur Erinnerung, er war ja Baustadtrat in Elmshorn und jetzt ist er Stadtentwicklung, das passt ja vielleicht dann doch wieder ganz gut zusammen, oberflächlich betrachtet, vielleicht hängt das auch alles gar nicht miteinander zusammen, aber wie Sie schon beschreiben, wir sind da ganz offen und sind gespannt, was er für Ausführungen hat und vielleicht auch für Vorstellungen von Erfurt. Frankfurt. Haben Sie am Ende noch eine gute Nachricht? Also, ja, wo wir so richtig lächelnd hier rausgehen können.
Ich habe eine gute Nachricht aus, die habe ich natürlich auch, aber ich habe was Schönes, was man sozusagen nicht an sich vorbeigehen lassen sollte. Das Thema Trump haben wir jetzt weggesteckt, obwohl es
ja schon. Das haben wir kurz angerissen, das reicht aber auch. Ja.
Wir haben ihn nur an der Seite sozusagen erwähnt. Aber trotzdem möchte ich nochmal zu dem Thema ganz kurz kommen, nur zu einem Aspekt, der überhaupt gar keine Rolle in der Öffentlichkeit spielt. Ich schaue ja immer die russischen Zeitungen und das Ganze an. Der Wladimir Putin hat vor 2 Tagen, also am Sonntag, ein Interview gegeben, ein bestelltes. Das musste in allen Propaganda-Zeitungen, Gazetten überall veröffentlicht werden. Und da habe ich mich gefragt, ja, das geht um Ukraine, aber nichts Neues gesagt, dass er mit Donald Trump früher ganz gut ausgekommen ist und so weiter. Das wissen wir ja. Also, dass da immer noch Hoffnung ist bei den Russen. Aber es war ein Satz dazwischen, der mich also wirklich in dem Augenblick doch ganz schön geflasht hat, würde man die jungen Leute heute sagen. Er sagte nebenbei, dass aus seiner Sicht höchstwahrscheinlich der Krieg ja gar nicht begonnen wäre, 22, wenn Donald Trump nicht damals schon als Präsident in Amerika gewesen hat, aber man hat ihm ja die Wahl gestohlen.
Also das bestätigt ja wiederum Trumps These, der das ja auf der anderen Seite genau auch behauptet hat.
Das heißt, also wir haben ja mit Interesse festgestellt, wie ein Musk dem Donald Trump in den Hintern gekrochen ist, wie ein Zuckerberg in den Hintern gekrochen ist. Aber es war noch ein bisschen Platz auch für Putin. Der ist dem jetzt auch noch in den Hintern gekrochen. Also der versucht jetzt die Kurve zu kriegen. Ich hoffe für die Ukrainer, dass das sozusagen auch schon mal ein Anfang ist fürs Ende des Tötens. Aber ich will nur sagen, also die sind schon sehr flexibel, die Leute.
Also wir halten mal fest, kaum eine Woche im Amt, um wieder den Kreis zu schließen, bewegt sich da sowieso was in den USA. Wir müssen sehen, was auch wieder einkassiert wird an den ganzen Dekreten. Das wollen wir jetzt gar nicht vertiefend behandeln. Das wird uns ohnehin in die nächsten Ausgaben anderer
Espresso. Im Laufe des Jahres.
Ich wollte gerade sagen, wir haben noch viele Espresso-Pläusche vor uns. Herr Lochthofen, vielen Dank erstmal für die Einschätzung. Ich habe auch noch eine gute Nachricht übrigens für Sie. Ich werde jetzt einen Bob Dylan-Song bringen, aber eine Coverversion. In genau einem Monat läuft ja der Bob Dylan-Film an.
Klingt doch schon wieder schrecklich, aber gut.
Nein, das wird vom Hauptdarsteller des Bob Dylan-Films gesungen, Timothée Chalamet. Der ist am Samstag aufgetreten bei Saturday Night Live und hat seine Variante von Tomorrow is a Long Time gesungen. Und das, das spielen wir jetzt einfach. Vielen Dank, Herr Lochthofen.
Wunderbar, dann bis zum nächsten Montag.
Bis zum nächsten Montag. Tschüss.